Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Es ist eine Freude für mich, dass wir diese Woche so einschieben konnten, diese Bibelstudienwoche, weil unser aller Kalender, Agenda mit Corona durcheinander gekommen ist. Und jetzt kommt so richtig wieder Ordnung rein durch eine Bibelwoche. Hoffe ich sehr. Und wir haben ein ganz besonders schönes Thema vor uns in diesen Tagen. Verborgene Schätze im Johannesevangelium. Also bewusst nicht die verborgenen Schätze im Johannesevangelium, sondern verborgene Schätze im Johannesevangelium. Denn es geht darum, dass wir einfach auf Schatzsuche gehen im Johannesevangelium, aber wir werden nicht alle Schätze miteinander anschauen, sondern eine ganze Reihe, so was man eben in diese Anzahl von Tagen, die uns zur Verfügung steht, hineinbringen kann. Und es kommt dazu, das Wort Gottes ist unerforschlich, ohne Ende. Also wir können sowieso nie irgendeinen Vortrag halten mit dem Titel Die Schätze, die verborgenen Schätze im Johannesevangelium. Und es kommt dazu, auf dem Internet gibt es eine Serie über das Johannesevangelium, die ich vor Jahren gehalten habe, allerdings nur als Audio, also nicht so mit Filmaufnahme wie jetzt. Aber es sind doch mehr als 30 Folgen. Das sind vielleicht rund 50 Stunden. Und wirklich Johannes 1, 2, 3, alles durch. Und diese Serie soll nicht eine Repetition sein davon, sondern ich habe den Wunsch, vieles zu bringen, was ich in diesen 50 Stunden nie gesagt habe. Aber natürlich, es gibt auch Dinge, die man dort auch hören kann. Aber es geht mir wirklich um ganz besondere Schätze, die ich damals gar nicht behandelt habe. Und so möchte ich zu Beginn aus Johannes 1 lesen, die Verse 1 bis 18. Wir werden nämlich gleich noch sehen, das Johannesevangelium besteht aus 7 Teilen. Zahl 7, die Zahl der Vollkommenheit. Und der erste Teil ist das Vorwort. Und es gibt Leute, die wollen das gescheit sagen, dann sagen sie der Prolog zum Johannesevangelium. Aber das heißt nichts anderes als das Vorwort. Das gibt die Einführung und gibt die ganz wesentlichen Grundgedanken, die dann in den weiteren Teilen ständig kommen. Wir haben also ständig Rückbezüge zu diesem Konzentrat hier am Anfang. Johannes 1, 1 bis 18. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeugt. Damit alle durch ihn glaubten, er war nicht das Licht, sondern damit er von dem Licht zeugte. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. eine Herrlichkeit, als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende hat den Vorrang vor mir, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Bis dahin die Einleitung. Das Johannesevangelium ist das Evangelium, das am spätesten geschrieben worden ist, nämlich in den 90er Jahren. Johannes war der letzte Schreiber des Neuen Testaments, der am Ende des ersten Jahrhunderts noch lebte. Und schließlich um 100 ging er als der letzte der Apostel in die himmlische Herrlichkeit. Und seine Schriften haben daher einen ganz besonderen Charakter, denn es ist so gewissermaßen die Rückschau eines Jüngers des Herrn Jesus, sagen wir so 60 Jahre und noch mehr zurück. Ich war die anderen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die sind viel früher geschrieben worden. Und alle ganz deutlich vor dem Jahr 70, dem Jahr der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Und zwar, das muss man nicht bei den Theologen, also ich meine, mit Theologen meine ich speziell die liberalen Theologen, nicht bei denen nachfragen, wann das geschrieben worden ist, denn hier gilt wirklich, die Theologen logen. Aber es ist so, dass Augustin, ein Kirchenlehrer um 400, der war den Ereignissen ja noch viel näher als die liberalen Theologen des 19., 20. und 21. Jahrhunderts. Und er sagte, dass die Abfassung war in der Reihenfolge Matthäus, nicht Markus. Matthäus, Markus, Lukas und dann eben Johannes. Und es hat einen speziellen Charakter eben. Ein alter Mann schaut zurück auf diese Zeit, die er damals mit dem Herrn Jesus zusammen erlebt hatte. Als der ewige Sohn Gottes in diese Welt kam, um Gott zu offenbaren. Und es ist so, Matthäus betont in seinem Evangelium ganz besonders, der Herr Jesus ist der König. Und Markus zeigt den Kontrast dazu und betont, der Herr Jesus ist der Knecht. Sehen wir, das gehört zusammen. Der König und der Kontrast, der Knecht. Und Lukas, der Arzt, hat in seinem Evangelium betont, Jesus Christus ist der vollkommene Mensch. Er betont seine Menschheit. Und im Kontrast dazu betont Johannes die Gottheit. Aber sehen wir den Kontrast? Mensch, Gott. So wie wir vorhin hatten, König, Knecht. Und das sehen wir gleich in den ersten Versen, die Gottheit des Herrn Jesus. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Also gleich im ersten Vers wird gesagt, dass der Herr Jesus wirklich Gott ist. Und man kann übrigens sagen, dieses Vorwort von Johannes hat in der gesamten Kirchengeschichte von 2000 Jahren eine ganz, ganz besondere Rolle gespielt. Und zwar, die schlimmsten Angriffe auf den christlichen Glauben, auf das Christentum, auf das Evangelium, das waren nicht die tödlichen Verfolgungen der Römer in den ersten Jahrhunderten, sondern das waren diese tödlichen Irrlehren in den ersten Jahrhunderten, die versuchten, die Gottheit des Herrn Jesus zu leugnen. Und man kann sagen, wenn man so einmal in der Kirchengeschichte durch all diese Irrlehren durchgeht, in 2000 Jahren, aber eben deutlich beginnen mit den ersten Jahrhunderten, es ist unglaublich, welche Fantasie Menschen haben, und man muss sogar noch sagen, welche Fantasie der Teufel hatte, um irgendwie die Herrlichkeit des Herrn Jesus, seine Person anzugreifen, anzutasten. Also diese Variationen, ganz unterschiedliche Sekten und Irrlehren, aber immer geht es darum, irgendwie die Herrlichkeit des Sohnes Gottes anzutasten. Aber in all diesen massiven Angriffen durch 2000 Jahre hindurch bis heute, das Internet ist voll von solchen Angriffen. Johannes 1, Kolosser 1 und Hebräer 1 haben die Argumente geliefert, die wesentlichen, um alle diese Irrlehren vom Tisch zu fegen. Also nochmals, Johannes 1, Kolosser 1, Hebräer 1. Da sind wir im Grundsatz bereits bedient mit mächtigen Waffen. Nun, hier steht also, im Anfang war das Wort. Und das geht zurück auf den Anfang der Bibel. Die Bibel beginnt ja in 1. Mose 1, Vers 1 mit der Schöpfung. Und zwar so: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und jetzt sagt Johannes, im Anfang, das war also der Anfang, bei dem Gott das Universum erschaffen hat, da war das Wort. Und dieses Wort, das ist niemand anders als der Herr Jesus, denn in Vers 14 lesen wir ja, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Damit wir klar, also das Wort, das ist Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes. Und von ihm heißt es, also in der ersten Zeile des Evangeliums, im Anfang war das Wort. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier feststellt, es steht nicht, im Anfang wurde das Wort, sondern im Anfang war das Wort. Also, als Gott aus dem Nichts die Welt erschuf, damals, im Anfang, da ist der Herr Jesus nicht entstanden, sondern er war. Und jetzt muss ich noch ein bisschen griechische Grammatik beibringen. Das griechische Verbalsystem, also die Struktur der Verben im Griechischen, ist ganz besonders wunderbar. Alle Sprachen der Welt sind wunderbar. Gott hat sie erschaffen, wie wir aus 1. Mose 11 wissen. Also die Ursprachen, daraus ist dann durch Dialektbildung, sind weitere Tochtersprachen entstanden. Aber Gott ist der Schöpfer der Sprachen. Und das Griechische hat Gott in einer besonderen Weise ausgestattet mit Reichtum im Verbalsystem. Ich habe mal ausgezählt, wie viele Formen man erzeugen kann mit einem griechischen Verb. Ich bin gekommen auf etwa 450 Formen. Und das muss man jetzt im Vergleich zum Deutschen richtig verstehen. Wenn ich sage, ich habe gebaut, ja, dann ist das Verb bauen. Und diese Vergangenheit, die ich ausgedrückt habe, ich habe gebaut, die habe ich erzeugt mit Umschreibung von haben, ja, und dann noch das Partizip von bauen. Und das Partizip dazu, gebaut. Aber im Griechischen hätte man dafür eine Form. Da muss man nicht noch das Verb haben nehmen, um die Vergangenheit da auszudrücken. Auch für die Zukunft muss man nicht sagen, ich werde gehen. Ja? Das Wort werden noch anhängen, damit man eine Zukunft kriegt, sondern da gibt es eine fixe Form für die Zukunft. Und so gibt es insgesamt etwa 450 Formen. Und das heißt also, Die griechische Sprache hat einen besonderen Reichtum, und zwar kann durch diese vielen Formen kleine Nuancen ausgedrückt werden, die gerade für die präzise Lehre des Neuen Testaments unerhört wichtig ist. Und dazu gehört auch, dass die Verben zum Beispiel ausdrücken, ob eine Handlung gesehen wird als etwas Fortlaufendes. Ja? Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich ging in den Wald und schlug einen Baum, ja? Dann kann man im Griechischen sagen, ich ging fortdauernd, gehend in den Wald, also das Gehen in seinem Verlauf noch beschrieben, und dann habe ich eben den Baum gefällt, aber quasi mit vielen Schlägen, andauernd habe ich da die Tätigkeit ausgeübt, bis dann der Baum fiel. Nun, das kann man im Griechischen ausdrücken mit dem Imperfekt, sagt man dem. Und wenn man aber ausdrücken will, einfach, ich ging, so als punktuelle Handlung gesehen, schlug einen Baum, das kann man mit dem Aorist ausdrücken. Und so gibt es also noch viele, viele weitere Möglichkeiten, aber ich möchte einfach die zwei vorstellen. Verben, die ausdrücken das Fortdauernde einer Handlung oder eben das einfach die Handlung als solche als Punkt gesehen. Und jetzt haben wir hier, im Anfang war das Wort, da haben wir eben dieses Fortdauernde. Man sagt dem gescheit, das ist ein Durativ im Kontrast zum Punktual, nur ein Punkt sieht. Also, die genaue Bedeutung hier ist, im Anfang war das Wort fortdauernd, fortdauernd seiend, ja? Das wird hier ausgedrückt. Also, im Anfang, das ist ein ganz bestimmter Punkt, da ist die Materie entstanden, der Raum und auch die Zeit. Einstein hat das ja schön zeigen können, dass Zeit und Raum ganz unzertrennlich zusammengehören. Und im Anfang, da hat Gott also den Raum geschaffen. Im Anfang schuf Gott den Himmel, das Weltall, und die Erde. Also die Raum und Materie wurde erschaffen und da begann die Zeit. Im Anfang, das ist wirklich, da begann überhaupt die Zeit. Und das war aber nicht der Urknall. Ja, der Urknall ist eigentlich das Ergebnis einer Verlegenheit der Physiker im 20. Jahrhundert. Nicht wahr? Die alten Kommunisten, die haben ja behauptet, die Materie ist ewig. Und haben auch betont, wie dumm die Christen sind, die glauben an einen Schöpfer und so weiter. Aber die Kommunisten in der Sowjetunion, die wussten, die Materie ist ewig. Und sie nannten das der wissenschaftliche Materialismus, der wissenschaftlich darlegt, die Materie ist ewig und ist der Urgrund von allem. Es braucht keinen Schöpfergott. Und da haben wir festgestellt, aus ganz bestimmten Gründen in der Physik ist das unmöglich, dass das Weltall ewig existiert. Also gerade im Zusammenhang mit dem ersten und zweiten thermodynamischen Hauptsatz, ich will jetzt das nicht erklären, das ist ja nicht unser Thema, aber wurde es zwingend notwendig zu sehen, nein, das Weltall kann gar nicht ewig sein. Es muss einen Anfang gehabt haben. Und das hat man dann eben genannt der Urknall, an dem aus dem Nichts plötzlich die Materie, die Zeit und der Raum entstanden sei. Ich weiß noch, vor vielen Jahren hat ein Bekannter von mir, ein holländischer Ingenieur war das, hat erzählt, als Student hat der Professor ihnen den Urknall erklärt und Dann hat einer gefragt, Herr Professor, und was war vor dem Urknall? Und da hat er gesagt, ein Tor kann mehr fragen, als was ein Weiser beantworten kann. Ja, weil wenn man sagt, da war der Beginn von Zeit, Raum und Materie, dann ist es eigentlich sinnlos zu fragen, was war vorher, weil es die Zeit gar nicht gab. Man kann, in dem Sinn kann man strikt nicht von einem Vorher sprechen. Da ist die Zeit entstanden. Und das entspricht aber 1. Mose 1. Das ist nicht der Urknall, aber da hat Gott so die Zeit, Raum und Materie begonnen. Und was war damals mit dem Herrn Jesus? Er war seiend. Er ist nicht entstanden. Im Anfang war. Kann man eine Wellenlinie darüber zeichnen, über war. Das drückt eben aus das forttauende Sein. Und dann verstehen wir auch das nächste gleich. Das Wort war bei Gott. Das ist nicht ein bestimmter Moment gemeint, sondern eben ständig seiend war das Wort bei Gott. Und dritte Erklärung. Und das Wort war auch forttauend Gott. Es ist nicht plötzlich Gott geworden. Es war Gott. Und jetzt muss man sich fragen, warum nennt Johannes den Herrn Jesus das Wort? Und man muss verstehen, die liberalen Theologen in der Vergangenheit, die haben versucht, das Johannesevangelium aus der griechischen Philosophie heraus zu erklären. Haben gedacht, das sei ganz gescheit, was sie da machen. Sie können den Hintergrund des Johannesevangeliums richtig erfassen, weil sie eben noch die Philosophie da reinnehmen. Und es ist tatsächlich so, bei den griechischen Philosophen spielt der Begriff der Logos eine ganz besondere Rolle. Und hier für das Wort steht der Logos. Und in ihrem wilden Philosophieren haben sie diesen Begriff Logos gekannt. Und da haben die liberalen Theologen gedacht, ja, Johannes nimmt dieses Konzept der Philosophen, der griechischen Philosophen auf. Aber Johannes war ein Jude und er ist im Judentum aufgewachsen und er ist geprägt worden von Jugend an durch das hebräische Alte Testament. Und der Begriff, das Wort, ist ein ganz wichtiger Begriff im Judentum. Ich zeige hier meine Rabbinerbibel. Das ist eine Bibel in 8 Bänden. Das Alte Testament in 8 Bänden. So, dicke Bände. Und man sieht hier, mit ganz großen Buchstaben beginnt es und daneben haben wir kleinere Buchstaben und darunter noch kleinere. Die ganz großen Buchstaben, das ist das Alte Testament auf Hebräisch. Das Wichtigste, Gottes Wort. Aber in der Rabbinerbibel hat man gleich auf derselben Seite, wie man hier sieht, also hier die Bibel und daneben haben wir die aramäische Übersetzung. Das ist der Targum Onkelos. Also Targum heißt Übersetzung von Onkelos. Das ist also die Übersetzung auf Aramäisch von dem hebräischen Text. Und man sieht, das sind die zweitgrößten Buchstaben. Das bedeutet, das Wichtigste ist natürlich der Grundtext. Aber das Zweitwichtigste, das ist die aramäische Übersetzung. Und das geht übrigens in Tradition zurück auf die Zeit des Herrn Jesus. In Israel waren die Juden, je nachdem, 2- bis 3-sprachig. Also man sprach immer noch Hebräisch. Hebräisch wurde gesprochen als tägliche Sprache. Das betone ich jetzt so, weil man in vielen älteren Büchern lesen kann, damals hätten die Juden alle Aramäisch gesprochen. Und wenn es im Neuen Testament heißt, zum Beispiel Pilatus hat die Überschrift am Kreuz geschrieben auf Lateinisch, Griechisch und Hebräisch. Hebräisch heißt Aramäisch. Ja? Und wenn es zum Beispiel heißt in Apostelgeschichte 21, als Paulus im Tempel war und von der Treppe zur Burg Antonia herauf wurde ihm gewährt, zum Volk zu sprechen, dann heißt es, er sprach sie an in hebräischer Mundart. Und dann seien die Leute erst recht still gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist eben hebräische Mundart, das ist Aramäisch. Nein, wenn in der Bibel steht Hebräisch, ist das Hebräisch. Ja? Man hat Hebräisch gesprochen, das ist heute ganz klar erwiesen durch die vielen schriftlichen Überlieferungen aus dieser Zeit. Aber zweitens hat man auch Aramäisch gesprochen. Das ist eine verwandte Sprache. Und das ist die Sprache, die man mitgenommen hat aus der babylonischen Gefangenschaft. Weil damals in der babylonischen Gefangenschaft war Aramäisch Weltsprache, so wie Englisch heute. Und da war man also im Land Israel zweisprachig, Hebräisch, Aramäisch. Aber je nach Gegend, zum Beispiel in Galiläa, war das besser, wenn man Aramäisch konnte. Aber in Jerusalem, da musste man Hebräisch können, sonst hat man ein Problem gehabt. Es gibt sogar eine Geschichte im Talmud von einer Frau, die Aramäisch sprach und die riesige Probleme hatte in Jerusalem, eben weil sie nicht Hebräisch sprach. Und dann ist es so, dass die Besatzungsmacht, die Römer, die haben im Osten ihres Reiches Griechisch gehabt als Verkehrssprache, nicht Latein. Und so war das sehr üblich, dass Leute in Israel vor 2000 Jahren, dass die Hebräisch, Aramäisch und Griechisch sprachen. Und eben je nach Gegend nicht mehr so gut Hebräisch. Und darum hat man in der Synagoge am Sabbat Hebräisch vorgelesen und dann hat der Übersetzer, der Meturgeman, hat das übersetzt auf Aramäisch. Und diese aramäischen Übersetzungen in der Rabbinerbibel gehen zurück auf diese Tradition, dass man eben so in der Synagoge Sabbat für Sabbat übersetzt hat auf Aramäisch. Und nun sind das nicht wörtliche Übersetzungen, sondern die haben oft so erklärende Zusätze drin. Und dann eben darunter kommen die großen Kommentare aus dem Mittelalter. Das ist der Kommentar von Rashi, der berühmteste Bibelausleger im Judentum. Und da auch wieder ein anderer Kommentar, aber kleinere Buchstaben sieht man, weil das ist weniger wichtig als diese Übersetzung. Warum habe ich mir so viel Zeit jetzt genommen, um das zu erklären mit dieser aramäischen Übersetzung? Aus dem Grund. Immer wieder in der aramäischen Übersetzung wird der Name Gottes, den man damals vor 2000 Jahren in der Synagoge nicht ausgesprochen hat, wird umschrieben mit Memra Dadonai. Memra heißt aramäisch das Wort. Memra Dadonai, das Wort des Herrn. Und das war ein Ausdruck für den unaussprechlichen Gottesnamen, geschrieben J-H-W-H. Ausgesprochen damals, wir wissen das, weil bis ins Jahr 70 hat am Yom Kippur der Hohepriester den Namen jeweils 10-mal am Fest ausgesprochen. Yahweh. Und auch die Priester, die jeden Tag beim Morgenbrandopfer von der Treppe vor dem Tempelhaus das Volk gesegnet haben beim Morgenbrandopfer, die haben gesprochen, der Herr segne dich und behüte dich, aber die haben gesprochen, Yahweh segne dich und behüte dich. Die haben den Namen noch ausgesprochen. Und normalerweise in der Synagoge hat man einfach, wenn der Name vorkommt, gelesen, Adonai, Herr. Aber jeder wusste, das ist jetzt der wunderbare Name, Eigenname Gottes. Und im Targum hat man eben oft, oder an vielen Stellen muss ich sagen, hat man genommen Memra Dadonai, das Wort des Herrn. Und jetzt merkt man, wenn man den jüdischen Hintergrund hat und liest Johannes 1, im Anfang war das Wort. Das ist der Ewige. Yahweh heißt ja der Ewigseiende, der Unwandelbare. Also wird ganz ausgedrückt, im Anfang war der Ewige. Aber dann wird gesagt, und das Wort war bei Gott. Oh, da wird das Wort Memra, aber das ist ja Yahweh, wird aber hier jetzt als Person unterschieden von Gott. Aber gleich geht es weiter, und das Wort war Gott. Wie soll man das verstehen? Ja, es wird noch interessanter, wenn man in diesen aramäischen Übersetzungen in der Rabbinerbibel nachgeht, merkt man, dass es verschiedene Stellen gibt, wo das Wort des Herrn unterschieden wird vom Herrn. Eigenartig. Und 1. Mose, immer noch 1. Mose, aber jetzt Kapitel 16, dort erscheint eine ganz geheimnisvolle Person. Der Hagar. Und zwar heißt es in 1. Mose 16, Vers 7, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie sprach, ich fliehe weg von meiner Herrin Sarai. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommenschaft sehr mehren, dass sie nicht gezählt werden kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihnen Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Wildesel von Mensch sein, seine Hände gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete, du bist der Gott des Schauens. Denn sie sprach, habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er mich geschaut hat. Darum nannte man den Brunnen Be'er Lachai Ro'i. Siehe, er ist zwischen Kades und Beret. Da kommt der Engel des Herrn. Nicht ein Engel. Malach Adonai kann man nicht übersetzen mit ein Engel des Herrn. Sondern durch den Eigennamen, der folgt, ist das Wort davor bestimmt wie mit einem Artikel. Der. Also der Engel des Herrn. Nun, Malach übersetzt man hier mit Engel. Aber das Wort wird im Hebräischen gebraucht für Engelwesen. Das sind geschaffene Geistwesen. Aber es wird auch gebraucht für zum Beispiel Boten eines Königs. Also für Menschen. 2. Könige 1. Die Boten des Königs werden auch mit diesem Wort bezeichnet. Malach. Und hier eine ganz einzigartige Person. Nicht ein Engel, sondern der Engel des Herrn. Das Wort Malach heißt einfach jemand, der geschickt ist, gesandt ist. Also wir können auch mal einfach übersetzen, der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. Und er spricht mit ihr und schließlich sagt Hagar zu ihm in Vers 13, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete, du bist der Gott des Schauens. Also sie gibt dem Herrn hier, und Herr meint Yahweh, gibt sie den Namen, du bist der Gott des Schauens. Aber lesen wir genau, hier in Vers 13 heißt es nicht, da nannte sie den Namen des Engels des Herrn, der zu ihr redete, du bist der Gott des Schauens, sondern da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete. Es ist klar. Also dieser Gesandte des Herrn ist der Herr, Yahweh. Aber ich meine, wenn er gesandt ist, dann ist er ja gesandt von dem Herrn. Das ist ja nicht die gleiche Person, ja? Aber der wird genannt Herr. Und zwar weiß sie, er ist Gott. Du bist der Gott des Schauens. Das ist ein echtes Problem gewesen im Judentum. Wie ist das möglich? Es gibt doch nur einen Gott. Natürlich. Nur ein Gott. So steht es in 5. Mose 6, Vers 9. Das ist übrigens das Glaubensbekenntnis im Judentum, das man jeden Tag wiederholt. Schma Israel, höre Israel. Adonai Eloheinu, der Herr, also ich sage Adonai für Yahweh. Adonai Eloheinu, der Herr, unser Gott. Adonai Echad ist Herr, einer. So spricht man auf Hebräisch, ein Herr. Also es gibt nur einen Herrn, nur einen Gott, Echad. Aber wir müssen Folgendes wissen. Im Glaubensbekenntnis des Judentums, das im Mittelalter von dem größten Rabbiner der letzten 2000 Jahre verfasst worden ist, von Moshe ben Maimon oder Moses Maimonides. Er drückt das so aus, eines der Grundlagen, damit man überhaupt Jude ist, ist der Glaube an einen Herrn. Und dann sagt er aber nicht Adonai Echad, sondern er sagt Adonai Yachid. Und das ist ein Unterschied. Adonai Yachid. Yachid meint eins, aber ein unteilbare Eins. Und Echad kann eben eine zusammengesetzte Einheit sein. Zum Beispiel, wenn Gott in 1. Mose 2 Adam erschafft und dann seine Frau Eva, dann erklärt Moses, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und er wird seine Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Basar Echad. Das ist ja zusammengesetzt. Das sind zwei Personen, die eine Einheit bilden. Ein Fleisch. Und man kann nicht sagen Basar Yachid. Ja? Weil Ehepaare, sie sind so eng miteinander verschmolzen, aber es sind zwei Personen. Und das ist jetzt ganz interessant. Er hat das also so gesagt, eine absolute Einheit, aber die Bibel, und das wird ja jeden Tag wiederholt, ein Herr, Adonai Echad. Und jetzt versteht man, aber das ist ja genau, was das Alte Testament auch lehrt. Der Engel des Herrn ist der Herr, aber er ist trotzdem von ihm unterschieden. Und trotzdem gilt das Glaubensbekenntnis, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und jetzt kommt noch was dazu. In einer Targum-Übersetzung wird der Engel des Herrn hier genannt Memra Dadonai. Ja, wir wissen, das Wort des Herrn ist einfach ein Ersatzname für den Herrn, für Yahweh. Aber ganz speziell der Gesandte des Herrn ist der Memra, das Wort. Und jetzt ist klar, warum Johannes so freimütig schreiben kann. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Ja, der Bote des Herrn und der Herr ist zu unterscheiden. Denn er ist ja der Gesandte, also gibt es einen Sender. Einen Sendenden. Und dann heißt es weiter, und das Wort war Gott. Ja, du bist der Gott des Schauens. Das gilt für den Gesandten des Herrn und natürlich für den Herrn, der ihn gesandt hat, genauso. Und so merken wir, der Gedanke, dass es in der Gottheit mehr als eine Person gibt, das ist nicht etwas, das aus dem Heidentum kommt, wie auf dem Internet ständig verbreitet wird. Das sind Leute, die verstehen diese Dinge gar nicht. Die verstehen auch die Hintergründe nicht. Und es ist so, ich habe hier ein interessantes Büchlein. Hier auf Hebräisch, Haraz de Shlosha, das Geheimnis der Drei. Und dann der Untertitel, O, Ketzat Shlosha Hem Echad, wie drei eins sind. Und das ist geschrieben von Rabbi Zvi Nassi. Und da habe ich die englische Übersetzung vom gleichen Verlag herausgegeben in Jerusalem. Das ist der Verlag Keren Achva Meshichit. Das ist ein Verlag von messiasgläubigen Juden in Israel, die in der Vergangenheit Hunderttausende von Büchern gratis verteilt haben über den Messias in Israel und das noch weiter tun. So wie sie unterstützt werden, mit dem Geld drucken sie und verbreiten sie. Und das ist jetzt von einem Rabbi geschrieben, der hat die rabbinische Literatur und natürlich das Alte Testament selber studiert und ist über die rabbinischen Kommentare zur Überzeugung gekommen, dass in der Gottheit drei Personen sind. Nämlich der Vater, der Gesandte und der Heilige Geist. Das haben wir ja schon in 1. Mose 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und die Erde war oder wurde wüst und leer und Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes wird da schon erwähnt. Und dann in der Erschaffung, im Zusammenhang mit der Erschaffung des Menschen, sagt Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Warum diese Mehrzahl? Da würde einer sagen, das ist wie beim Papst, wenn der was beschlossen hat und sagt, wir haben beschlossen. Das ist die Majestät, der Majestätsplural. Ja? Plural ist Majestatis. Also, einer sagt wir für ich. Aber das gibt es im Althebräischen gar nicht. Und dann gibt es natürlich noch Rabbiner, die haben gesagt, Gott spricht hier mit den Engeln. Wie? Das geht gar nicht. Da würde sich ja Gott auf die gleiche Stufe stellen mit den Engeln. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Das geht gar nicht. Die Engel sind geschaffene Geistwesen, Diener Gottes, dafür bestimmt, aber Gott macht sich nicht mit ihnen eins, lasst uns schaffen. Und die Engel können gar nicht schaffen. Das ist das Wort bara, schaffen dort. Und das ist ein Wort, das immer nur für Gott gebraucht wird. Das kann man nie brauchen für einen Künstler in der Bibel. Bara ist nur für Gott. Also dieser Plural, ja, der zeigt. Und dieser eben Zvi Nasi ist über das Studium, und es gibt ganz viele Stellen, die in der rabbinischen Literatur eben sprechen über diesen Engel des Herrn, diesen Gesandten des Herrn, diese weitere Person, die der Herr ist. Und im Buch Zohar, dort findet man sogar den Gedanken ausgedrückt, wie können drei eins sein? Ja, von daher kommt der Titel. Wie können drei eins sein? Und da wird gesagt, dieses Geheimnis kann man nur verstehen durch den Heiligen Geist. Im orthodoxen Judentum ist dieser Gedanke bekannt, aber natürlich beim Mainstream nicht vertreten. Aber der kam durch das Studieren der rabbinischen Schriften dazu. Es muss so sein. Und man kann sonst das Phänomen nicht erklären. Wer ist dieser Memra, Dadonai, der unterschieden ist von Adonai? Aber er ist Adonai. Wer ist dieser Gesandte des Herrn? Und Johannes beginnt gleich mit diesen Wahrheiten. Und er erklärt dann weiter in Vers 3, dieses, das Wort, war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das heißt also, der Herr Jesus, er das Wort, hat alles erschaffen. Ja, warum ist dieser Satz nicht kürzer? Alles wurde durch dasselbe. Könnte man einen Punkt machen? Da ist ja alles gesagt, er hat alles erschaffen. Nun, der Heilige Geist wusste, wie durch die Verschlagenheit der Menschen, wie das in Epheser 4 steht, zu listig ersonnenem Irrtum ständig die Lücken gesucht werden. Da kommen die Irrlehrer und sagen, ja, er hat alles erschaffen. Ja, das stimmt. Er war einfach der Werkmeister, aber er selber sei die erste Schöpfung gewesen von Gott, dem Vater. Ja, aber dann würde es ja heißen können, im Anfang wurde das Wort. Das heißt, im Anfang war das Wort. Er war einfach existierend. Und gut, die sagen, alles wurde durch dasselbe. Da könnte einer sagen, ja gut, aber dann hat er ja alles erschaffen. Dann kann er selber ja nicht erschaffen worden sein. Wenn er alles erschaffen hat. Und dann würden die sagen, ja, das Wort alles, das ist eben so in der Sprache. Das bedeutet nicht immer alles, ja? Ich war, wenn der Mann seiner Frau sagt, du machst immer. Dann sagt sie, aber ich habe doch dort das anders gemacht. Warum sagst du immer? Ja, das heißt eben meistens. Ja, so ist die Sprache. Also, da könnte jemand sagen, alles wurde durch dasselbe. Ja, gut, eben fast alles. Außer er. Das Wort war zuerst erschaffen und dann hat es alles erschaffen. Und darum geht Johannes hier weiter. Der Heilige Geist wusste, wie man die Betrüger, die kommen werden, in den folgenden 2000 Jahren, wie man die ganz messerscharf packen muss. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Also wenn einer sagt, ja, alles meint fast alles, aber eine Ausnahme. Nein, hier wird gesagt, es gibt auch nicht eine Ausnahme. Von all den Dingen, die je einmal entstanden sind. Und damit ist klar, dann ist er ewig. Also wie in einem, ich wiederhole das zu vielen Gelegenheiten, weil es ist ein gutes Beispiel. In einem Gerichtsfall musste das Wort alles erklärt werden in Amerika und die Richter haben gesagt, the word all includes everything but excludes nothing. Das Wort alles schließt jedes Ding ein und kein Ding aus. Ja, da mussten sie eben mathematisch mit der Sprache definieren, hier in diesem Gesetzestext meint alles wirklich absolut alles. Nicht so wie in der Umgangssprache, wo immer eben fast immer bedeuten kann und alles, fast alles. Also Johannes formuliert so mathematisch präzise. Das Wort alles hier schließt jedes Ding ein und kein Ding aus, um zu beweisen, dann ist der Herr Jesus ewig. Er ist das Wort. Er ist Jahwe. Also schon der erste Satzteil drückt aus, er ist der ewig Seiende, der Unwandelbare. Und dann wird eben erklärt, dass er Mensch geworden ist. Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist unfasslich. Also der ewig seiende Gott, der von Ewigkeit da war, bevor es irgendwelche Materie, Raum und Zeit gab. Er war da. Und wir lesen übrigens in 1. Timotheus 6, Vers 16, was das beinhaltet. Gott in seiner absoluten Gottheit. Dort heißt es von ihm, Vers 15 schon, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Also Gott ist für Geschöpfe gar nicht zugänglich in seiner absoluten Gottheit. Und keiner der Menschen hat je Gott gesehen. Und es ist auch nicht möglich, in der Zukunft Gott einmal zu sehen. Und jetzt heißt es hier, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt merken wir, wie wichtig das Wort ist hier, wenn Johannes sagt, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Wie? Gott ist absolut unsichtbar. Aber er sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Es ist sichtbar geworden. dadurch, dass der Memra, das Wort, ein wirklicher Mensch wurde, hat er gezeigt, wer Gott ist. Und Johannes sagt übrigens nicht, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, sondern angeschaut. Nicht wahr? Wenn man etwas sieht, dann nimmt man das so mit den Augen wahr. Aber wenn man etwas, sich für etwas interessiert, dann schaut man es an. Von allen Seiten, ja? Überlegt sich da etwas dazu. Und da sagt Johannes, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Und damit wird klar gemacht, er ist der Sohn Gottes. Und zwar der einzige Sohn Gottes, der Eingeborene. Nicht wahr? Die Engel werden ja auch genannt Söhne Gottes. In Hiob 1 und 2 zum Beispiel. Warum werden die so genannt? Weil Engel besondere Wesen sind, auf ihre Art. Jeder Engel ist ein Prototyp. In Kolosser 1, Vers 16 heißt es, dass der Herr Jesus alles erschaffen hat. Und dann wird gesagt, auch die Engelwesen, die werden genannt Throne, Fürstentümer und Gewalten. Die hat er geschaffen. Aber er hat jeden Engel direkt erschaffen. Die Engel sind nicht wie die Menschen entstanden, über Generationen folgen. Ja? Gott hat Adam erschaffen und dann aus einer Rippe Eva. Und dann alle weiteren Menschen sind entstanden durch Zeugung und durch Generationenabfolge. Aber die Engel wurden direkt erschaffen und darum werden sie genannt Söhne Gottes. Aber hier spricht Johannes über den Eingeborenen und das Wort Monogenes. Das darf ich jetzt so nennen, dieses Wort, weil es wichtig ist zu verstehen. Das bedeutet einzig Geborener oder auch der Einzige in seiner Art. Da ist gar nicht der Gedanke von Geburt zwingend drin, sondern einfach der Einzige in seiner Art. Und nun ist es so, im Alten Testament wird über diesen einzigen Sohn gesprochen. Und zwar schlagen wir auf Sprüche 30, da spricht Agur über Gott und sagt in Vers 4, wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgekommen? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt, wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat alle Enden der Erde aufgerichtet? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Das müssen wir gut verstehen. Wir sind hier im Alten Testament. Und hier sagt Agur, was ist der Name von Gott und was ist der Name seines Sohnes? Und er sagt nicht der Name eines seiner Söhne. Nicht wahr? Ich habe zusammen mit meiner Frau 3 Söhne geschenkt bekommen und 3 Töchter. Aber wenn ich jetzt sagen würde, vom Ältesten, der hat damals, mein Sohn hat damals gesagt, das geht nicht. Ich kann nicht sagen, mein Sohn hat gesagt, wenn ich 3 habe. Dann muss ich sagen, mein ältester Sohn oder mein zweiter oder mein jüngster. Aber ich kann nicht sagen, mein Sohn hat gesagt. Aber wenn ich nur einen Sohn bekommen hätte, dann kann ich sagen, mein Sohn hat gesagt. Und dann können andere sprechen von seinem Sohn. Aber sie können nicht sagen, sein Sohn hat. Nein, einer seiner Söhne hat. Und hier wird gesprochen, im Hebräischen auch, Beno, sein Sohn. Und das ist bestimmt, es gibt nur einen. Was ist der Name seines Sohnes? Das ist ein Geheimnis im Alten Testament. Sag bitte, wer ist das? Und man konnte das alttestamentlich schon beantworten. Das ist der Gesandte. Das ist der Gesandte. Das ist der gute Hirte. Ja, wieso? Ja, wir haben doch in 1. Mose 16 gelesen. Was hat er gemacht bei Hagar? Da steht doch 1. Mose 16, Vers 7. Und der Bote des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. Ja, diese Hagar ist Hals über Kopf aus prekären familiären Problemen geflohen in die Wüste. Wie ein verlorenes Schaf. Die verlieren sich auch irgendwo in der Wüste. Und dann haben sie kein Wasser, wie sie. Und was macht der Bote des Herrn? Der Bote des Herrn fand sie an einer Wasserquelle. Er hat sie gesucht und hat das verlorene Schaf gefunden. Das ist der gute Hirte hier. Und er stellt die Frage, woher kommst du und wohin gehst du? Das ist die Frage, die der gute Hirte jedem Menschen stellt. Woher kommst du? Wohin gehst du? Also in der frühen nordeuropäischen Mission sind Missionare gekommen zu diesen Heiden und die waren da versammelt in einem Raum. Fackeln brannten an den Wänden, die Fenster waren geöffnet und da kam ein Vogel rein, schwirrte im Saal herum und ging dann auf der anderen Seite raus ins Dunkle. Und dann haben diese Heiden gesagt, wir sind genau wie dieser Vogel. Wir wissen nicht, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wenn ihr uns sagen könnt, das war ein Missionar vom Westland, wenn ihr uns sagen könnt, woher wir kommen, wohin wir gehen, wollen wir Christen werden. Das war der Anfang des Christentums dort. Und er sagt, woher kommst du, wohin gehst du? Und sie durfte ihn erkennen als, du bist der Gott des Schauens. Ja, also das ist dieser einzige Sohn des Vaters, der aber eben Gott von Ewigkeit her ist. Und jetzt ganz wichtig, in Vers 18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Haben wir es nochmals? Ich hätte ja gar nicht 1. Timotheus 6, Vers 16 aufschlagen müssen, um das zu erfahren. Das steht ja hier auch. Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Er ist gekommen in diese Welt, er wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch, um uns zu erklären, wer Gott ist. Und jetzt eine Perle. Die haben manche hier schon anderswo gehört, aber für die, es kommen dann schon noch Perlen, die ich wirklich noch nie erwähnt habe. Heute habe ich jetzt manches gesagt, was ich in anderen Vorträgen auch schon gesagt habe, aber das musste gesagt werden, um das Weitere gut einordnen zu können. Aber hier muss man sich vorstellen, da heißt es, der eingeborene Sohn, wörtlich übersetzt, der Seiende, im Schoß des Vaters, der hat ihn kundgemacht. Der Seiende im Schoß des Vaters. Wieder ein bisschen griechisch. Hier steht ho-on. On ist das Partizip von sein. Also der Seiende. Aber jetzt muss ich den Hintergrund erklären. Ich habe erklärt diese aramäischen Übersetzungen. Aber es ist so, Juden haben schon im 3. Jahrhundert vor Christus das Alte Testament übersetzt auf Griechisch in Alexandria. Das ist die sogenannte Septuaginta. Und diese Übersetzung hat in 2. Mose 3, da wo Gott sagt, ich bin, ja, ich bin der ich bin, haben sie übersetzt mit Ho-On. In 2. Mose 3, Vers 16. Das ist fantastisch. Und hier steht der eingeborene Sohn, Ho-On, im Schoß des Vaters, der hat ihn kundgemacht. Da wird nochmals gesagt, er ist dieser, ich bin der ich bin. Ich glaube, das ist, ich mag mich erinnern, als Kind in einer Sonntagsschule habe ich das zum ersten Mal gehört. Diese Geschichte, wie Mose hörte die Stimme aus dem Dornbusch und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Völlig unverständlich. Was? Ich bin, der ich bin. Was ist er? Ich bin, der ich bin. Einfach, es war sehr geheimnisvoll. Aber später habe ich gelernt im Hebräischen, Echje, Asher Echje. Echje ist, das ist jetzt im Griechischen, im Hebräischen, im Althebräischen auch so, das ist die Form von einer fortdauernden Handlung. Ich bin fortdauernd, der ich fortdauernd bin. Aber jetzt etwas ganz Wichtiges. Grundsätzlich haben die Verbformen dieser Art im Hebräischen keine Zeitbedeutung, sondern sie drücken aus, ob etwas fortdauernd ist oder punktuell. Und Echje kann auch übersetzt werden mit Ich war. Also man könnte mit Fug und Recht übersetzen, ich war, der ich war. Aber Präsens ist gut. Ich bin, der ich bin. Aber man könnte mit Fug und Recht auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Im modernen Hebräischen geht das nicht. Nur im Althebräischen. Und das ist komplizierter als Neuhebräisch. Also, aber man kann auch noch so kombinieren. Jetzt haben wir schon drei Übersetzungen, die sind alle richtig. Aber man kann auch übersetzen mit ich war, der ich bin, ich war, der ich sein werde. Oder ich bin, der ich war, ich bin, der ich sein werde. Oder ich werde sein, der ich sein werde, ich werde sein, der ich bin, ich werde sein, der ich war. Jetzt ist klar. Das heißt, er ändert sich nie. Er ist immer derselbe. Und er ist einfach. Ohne Anfang, ohne Ende. Und das haben diese jüdischen Übersetzer übersetzt mit Ho'on. Und Johannes benutzt das hier. Der Seiende im Schoß des Vaters. Aber im Schoß des Vaters. Da kommt doch einem Leser die Idee, wie ein Baby auf den Armen des Vaters, ja? Ein Kind im Schoß des Vaters. Aber ganz wichtig, im Johannesevangelium wird der Herr Jesus nie Kind genannt, Kind Gottes. Und auch sonst in der Bibel nicht. Er ist nicht Kind Gottes. Er wird immer genannt Sohn Gottes. Gut, die Gläubigen ja auch in Römer 8. Aber im Johannesevangelium benutzt der Evangelist unter Inspiration des Heiligen Geistes bewusst nie den Ausdruck Sohn Gottes für die Gläubigen. Das ist nur für den ewigen Sohn. Der eingeborene Sohn im Schoß des Vaters. Der Seiende im Schoß des Vaters. Nur für ihn. Und die Gläubigen, die werden genannt Kinder. Sehen wir das in Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir sind die Kinder. Aber er ist der Sohn. Die Kinder sind Kinder geworden. Die haben das Recht bekommen, Kinder Gottes zu werden. Aber er ist der Sohn. Von Ewigkeit her ist er der Sohn. Er ist nie der Sohn geworden. Und gut, wenn ich das sage, muss ich natürlich die ganze Wahrheit sagen. Jetzt höre ich schon ihr Lehrer, die sagen, ach, aber Psalm 2 steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ja, das ist doch bei der Menschwerdung wurde Jesus Sohn Gottes. Korrekt. Der Jesus wurde als Mensch, wurde er Sohn Gottes durch Zeugung. Aber der Herr Jesus ist Sohn Gottes in zwei Hinsichten. Als Gott ist er der ewige Sohn. Und als Mensch ist er eben der Sohn durch Zeugung. Und das müssen wir von Stelle zu Stelle unterscheiden. Aber hier geht es um den ewigen Sohn. Aber warum heißt es im Schoß des Vaters? Nun, ich habe gesagt, wir müssen das ganze Johannesevangelium lesen und ständig wird uns das zurückführen zu diesen ersten Versen. Und darum habe ich jetzt auch nicht alle Verse hier erklärt. Ist gar nicht nötig. Da kommen wir später darauf zurück, auf verschiedene Verse. Aber hier können wir schon mal einen Bezug machen zu diesem letzten Abend vor der Kreuzigung. Die Juden pflegten damals auf Matten zu liegen am Passafest, nicht an Tischen zu sitzen. Weil die reichen Römer, die das Land erobert hatten, 63 vor Christus, nicht wahr, kam die Invasion nach Jerusalem, und die Römer, die pflegten, die reichen Römer, eben auf Liegen zu Tische zu liegen. Und darum haben die Rabbiner dann gesagt, wenn wir Passa feiern, dann feiern wir die Tatsache, dass wir Sklaven waren und frei geworden sind. Und die Römer zeigen uns, die Sklaven, die sitzen zu Tisch, aber die Freien, die liegen zu Tisch. Und darum ausnahmsweise an Passa, da liegen wir zu Tisch. Heute, im modernen Judentum, die sitzen ja alle an Tischen, ja? Aber man muss sich dann immer bei bestimmten Gelegenheiten am Seder, muss man sich so auf die Seite lehnen. Das ist dann symbolisch, das zu Tische liegen, ja? Und nun, in Johannes 13 lesen wir, dass die Anordnung der 12 Jünger und des Herrn Jesus so waren, dass Johannes, wenn er auf einer Liege beim Essen so nach hinten ging, kam er an die Brust des Herrn Jesus. Und jetzt schauen wir mal, Johannes 13, wie er das dort formuliert. Ja, Johannes 13, Vers 23, einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, so nennt sich Johannes in seinem Evangelium, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Sehen wir, was das heißt. Das ist nicht das Bild von einem Vater, der ein Baby auf den Armen im Schoß trägt, sondern da geht es um Tischgemeinschaft von Erwachsenen hier in Johannes 13. Und dieser Ausdruck war natürlich ein Ausdruck, der das Herz von Johannes bewegte. Er wusste, was es bedeutet, als Jünger am Herzen des Herrn Jesus zu sein, im Schoß Jesu zu liegen, Gemeinschaft zu haben mit dem ewigen Sohn auf diese Art und Weise. Und so bekam er ein besonderes Verständnis zu verstehen, was die Gemeinschaft des ewigen Sohnes war mit dem ewigen Vater in seinem Schoß, der Seiende in seinem Schoß. Das drückt aus, dass also Gott von Ewigkeit her Gemeinschaft hatte. Der Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater. Und nicht wahr? Augustinus hat einmal die Frage beantwortet, was hat Gott getan, bevor er die Welt geschaffen hat? Und dann hat er wirklich eine Antwort gegeben, die ist wertlos. Er hat gesagt, er hätte Ruten geschnitzt für solche, die neugierige Fragen stellen. Hätte er doch gesagt, der Vater war in ewiger glücklicher Gemeinschaft mit dem Sohn. Und darum wird ja Gott genannt, zum Beispiel in 1. Timotheus 1, Vers, das muss man sich wirklich anstreichen, diese Stelle. Und es gibt noch mehr. Aber diese eine schon mal. 1, Vers 11. Da geht es um das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Ich weiß, manche Übersetzungen haben des seligen Gottes. Das ist zu schwach. Weil das Wort Makarios, das ist das Wort in der Bergpredigt. Die Elberfelder hat schön übersetzt, nicht einfach selig sind die, sondern glückselig. Denn Makarios bedeutet das höchste Glück, das man in Gott haben kann. Das ist nicht unbedingt so äußerliche, extravertierte Freude, aber ein tiefes, inneres Glück in der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das Wort hier. Und man dürfte wirklich übersetzen, der Herrlichkeit, das Evangelium der Herrlichkeit des glücklichen oder glückseligen Gottes. Glückselig heißt ja überglücklich, noch stärker als glücklich. Gott ist glücklich, in sich vollkommen glücklich. Und das von Ewigkeit her. Und er hätte nie im Anfang die Welt erschaffen müssen, um glücklich zu werden. Er hat uns nicht gebraucht und hat das Weltall nicht gebraucht. Er hat die Tiere, die Pflanzen, die Engel nicht gebraucht. Gott war in sich vollkommen glücklich. Und trotzdem hat der Sohn die Welt erschaffen. Nach den Plänen des Vaters. Darum steht in 1. Korinther 8, Vers 6, alle Dinge kommen von Gott, dem Vater, durch den Herrn Jesus Christus. Also, Gott ist der Urheber der Pläne und der Sohn hat sie ausgeführt. Und dieser Gott hat die Welt erschaffen durch seinen Sohn, nicht weil er uns brauchte, aber weil er sich uns offenbaren wollte. Durch die Erschaffung der Welt können wir die Herrlichkeit Gottes sehen, aber die höchste Offenbarung war, als der ewige Sohn Mensch wurde. Und er sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wir müssen denken, andere, die konnten genau das empfinden von Jesaja 53. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen mit... Ja, und wir beschrieben wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Aber die, die geöffnete Augen bekommen haben, die haben ihn so gesehen, in dieser Herrlichkeit. Und es ist ja unfasslich, dass Gott, der ewige Gott, Mensch werden konnte. Nicht wahr? Bei der Einweihung des Salomo-Tempels sagt der König in 1. Könige 8, Vers 27, der Himmel vermögen dich nicht zu fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Der Himmel, das ist der Lufthimmel, ja, das ist der Himmel vom zweiten Schöpfungstag. Und der Himmel, das ist das Weltall. Das, was Gott in 1. Mose 1,1 erschaffen hat. Und dann gibt es ja noch einen dritten Himmel nach 2. Korinther 12. Das ist das Paradies. Ja? Also und Salomo sagt, der Himmel und der Himmel. Das heißt, das ganze Weltall. Durch das Hubble-Teleskop konnte man die bisher weitest entfernten Galaxien sehen, 13 Milliarden Lichtjahre. Das ist nicht eine Zeitangabe, sondern eine Distanzangabe. Theoretisch, wenn das Licht den Weg gehen müsste bis hierher, würde es mit 300.000 Kilometern pro Sekunde, nicht pro Stunde, pro Sekunde 13 Milliarden Jahre unterwegs sein. Aber dort ist das Weltall nicht fertig, dahinter gibt es keine Mauer. Ja, also unerforschlich. In Jeremia lesen wir, wenn der Mensch einmal das Weltall oben ausmessen könnte, dann würde Gott Israel aufgeben. Aber er gibt Israel nicht auf. Man kann das nicht erforschen. Aber ja, Salomo sagt, der Himmel und der Himmel vermögen dich nicht zu fassen. In Jeremia 23 lesen wir, Gott sagt, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde. Das heißt, könnten wir theoretisch bis zu den weitest entfernten Galaxien, die man noch sehen konnte, reisen. Gott wäre auch dort. Ja? Ich glaube, David sagt im Psalm 139, wenn ich hinüberginge bis ans Ende des Meeres, von Israel raus, ja, da bei Spanien vorbei, dann kommen wir nach Amerika. Das heißt, wenn ich nach New York gehen würde, zum Beispiel, auch dort würdest du mich führen, sagt David. Wenn ich übers Meer gehen würde, auch da wärst du. Gott ist auch damals in Amerika auch gewesen. Gott ist allgegenwärtig. Aber das geht noch weiter. Überall im Weltall ist er da. Aber Salomo sagt, wie kann dieses Haus ein Haus sein, in dem Gott wohnt? Das ganze Weltall kann ja Gott nicht fassen. Und jetzt ist aber Gott Mensch geworden. Das Wort wurde Fleisch. Es ist unfasslich. Und dann schreibt Johannes diese Herrlichkeit, die er gesehen hat in dem Herrn Jesus. Und darum schreibt er dann Johannes 2, 3, 4, 5, 6, also nicht die Kapitel hat er geschrieben, aber all diesen Text, um diese Herrlichkeit, die er gesehen hat an dem Herrn Jesus, dem eingeborenen Sohn, uns nahe zu bringen. Und was sagt er am Schluss in Johannes 21, das ist der siebte Teil. Das ist nämlich das Schlusswort. Dazwischen haben wir all die langen Teile, aber vorher das Vorwort und jetzt noch das Schlusswort. Johannes 21, Vers 24. Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese einzeln niedergeschrieben würden, so würde, erwarte ich, nicht nur denke ich oder erwarte ich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Das heißt, der Herr Jesus, der Unendliche, Jahwe, der Sohn, kam in diese Welt, wurde Mensch, aber er hat in diesem Leben eine Herrlichkeit geoffenbart. Wenn man alles, was seine Herrlichkeit umfasst, aufschreiben würde, einzeln, würde das ganze Weltall die Bücher nicht fassen können. Und das ist nicht einfach so ein übertriebener Spruch, sondern das ist genau die Umschreibung von dem, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 9, Vers 15 schreibt. Und das ist ein ganz kurzes Gebet. Aber wie tief. Kurz und treffend. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und das ist nicht einfach so ein schöner Ausdruck, unaussprechlich, ja? Im Englischen gibt es ja so schöne Ausdrücke, wenn Amerikaner hierher kommen und dann sehen sie unsere Berge in Europa, ich meine natürlich die in der Schweiz, dann haben die so gewaltige Ausdrücke, ja, tremendous und vieles andere. Und eben im Deutschen wäre unaussprechlich, wäre ja auch so ein besonderes Wort, oder die Spanier, die sagen estupendo, ja. Also wenn man ein Mittagessen lobt und sagt, dass das estupendo war, dann haben die Leute Freude. Aber eben, das ist nicht einfach so ein Wort, ein bisschen übertrieben in der Sache, sondern Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Das heißt wirklich, dass der Herr Jesus in seiner Herrlichkeit, das, was in ihm ist und was er als Mensch geoffenbart hat, es ist unendlich. Und wir haben aber im Johannesevangelium, in den vier Evangelien, überhaupt in der Bibel, all das mitgeteilt bekommen, was Gott uns ganz speziell über die Schönheit, Herrlichkeit des Herrn Jesus sagen wollte. Und es ist eben so, wenn man diese unaussprechliche Gabe kennt, dann lernt man noch etwas anderes kennen. 1. Petrus 1. Da schreibt Petrus zu den Erlösten und sagt, in Vers 8, Jesus Christus, und jetzt Vers 8, den ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Die Freude, die ein Erlöster haben kann, wenn er wirklich beginnt, die Herrlichkeit des Herrn Jesus zu entdecken. Und das ist mein Wunsch, dass wir, eben wenn wir diese Schätze durchgehen im Johannesevangelium, dass das unser Herzen ergreifen kann. Dann erfahren wir wirklich eine unaussprechliche Freude. Kann man nicht beschreiben. Man kann den Menschen sagen, es ist einfach wunderbar. Und man kann sagen, Ja, und es geht uns eigentlich so wie für Priester in der Stiftshütte während der Wüstenwanderung. Wenn da ein Beduine gekommen wäre, von Weitem sieht er die Stiftshütte da mit diesen unansehnlichen Seekuhfelldecken. Seekuhfell. Daraus machen wir Schuhe. Aber jetzt hätte ein Israelit ihm sagen können, weißt du, das Haus Gottes, das ist so wunderbar. Wenn du da reingehst, alles Gold, an den Wänden und dann aus reinem Gold ein Tisch und ein Räuchaltar aus Gold und dann ein Leuchter mit 7 Armen. Alles Feingold und alles in getriebener Arbeit hergestellt. Mhm.
Schon speziell.
Und am besten müsste man sagen, du müsstest selber mal reingehen und das sehen. Und so ist es auch, wenn wir wirklich diese unaussprechliche Freude an dem Herrn Jesus entdeckt haben und anderen erzählen, dann nehmen sie das so wahr. Und sie denken, ja, das ist jetzt wirklich bei uns, ist das so. Aber man muss ihnen erklären, du musst das einfach auch erleben. Man kann das schon davon sprechen, aber es ist unaussprechlich. Und darum, du musst selber rein und überwältigt werden von all dieser Herrlichkeit. Und das war mir jetzt einfach im Zusammenhang mit dem Vorwort so weit wichtig, das rüberzubringen. Es geht wirklich um das Höchste, das Tiefste, was unser Glaube überhaupt beinhaltet. Diese ewige Glückseligkeit des Vaters und des Sohnes. Und wir hätten davon nichts gewusst, wenn ich der Sohn als Sohn in diese Welt gekommen wäre, um zu sagen, wer der Vater ist. Und wir werden sehen, im Johannesevangelium über 100 Mal liest man Vater, 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 bis dann einer so Sehnsucht bekommt in Johannes 14 und sagt, Herr, zeige uns den Vater. So lange Zeit bin ich bei euch. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Eben weil er gekommen ist, ihn zu offenbaren. Und das können wir eben nicht genug hoch einschätzen, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, der ewige Sohn ist gekommen, um Menschen in dieser Welt in diese Beziehung zu dem Vater zu bringen, die er hatte als der ewige Sohn. Das ist unfasslich. Dass Gott uns wollte in diese Beziehung hinein führen. Und wichtig, die alttestamentlich Gläubigen, die werden nicht Kinder Gottes genannt in diesem Sinn, wie wir es im Johannesevangelium haben. Das ist etwas Neues, durch das Kommen des Messias. Und wir haben eine Stellung bekommen, wodurch wir Gott eben kennen dürfen als Abba, Vater. Wie Galater 4 und Römer 8 sagt. Und das ist eine Ausdrucksweise, die findet man in der rabbinischen Literatur. Nie. Ihr könnt alle Gebetsbücher durchlesen. Nie wird man sehen, dass Gott angesprochen wird mit Abba. Das können nur die Kinder Gottes, die in diese tiefe Beziehung hineingeführt worden sind. Weil sie, wie Johannes, der am Herzen des Herrn Jesus lag, etwas erkannt haben, was es heißt, im Schoß des Herrn Jesus zu sein und zu verstehen, was das war, der ewige Sohn. Am Herzen des ewigen Vaters. Ja, wollen wir hier schließen für heute.